Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir stehen in der zweiten Hälfte des Lukas-Evangeliums. Ab Kapitel 9, 51 beginnt die zweite Hälfte. Und die ist genauso wie die erste Hälfte in 5 Unterteile aufgeteilt. Und zwar sind wir jetzt beim zweiten Unterteil. Und das geht von Kapitel 10, 35 bis 13, 21. Wir haben letztes Mal bereits angeschaut diesen Familienzwist in Kapitel 10, 35 bis 42, wo Martha den Herrn darauf hinwies, er soll doch ihre Schwester Maria zurechtweisen, dass sie eben auch hilft im Haushalt. Und der Herr sagt, nein, sie hat das bessere Teil erwählt. Der Herr war auf Besuch und in diesem Moment war jetzt wichtiger, dass sie auf das Wort Gottes hörte. Das hatte obere Priorität. Und dann, in einem zweiten Abschnitt haben wir bereits gesehen, der Herr betet und die Jünger bekommen Sehnsucht und bitten, er soll sie beten lehren. Und dann hat er dieses Mustergebet, das unser Vater, ihnen vorgestellt und gleich noch, darum ist es 2a, 2b, ein Gleichnis angehängt vom unverschämten Freund, das behandelt die Dringlichkeit des Gebets, wie man intensiv beten soll und Gott möchte, dass wir intensiv beten. Und dann kommt der dritte Teil hier in diesem Abschnitt und da geht es um Widerstand gegen den Herrn. Die weitere Struktur ist so, dass die folgenden Abschnitte wieder so eingeteilt sind in 1, 2a, 2b, 3, 1, 2a, 2b, 3, 1, 2a, 2b, 3. Und was auffällt, ist immer, beim dritten Abschnitt geht es um Widerstand gegen den Herrn und seine Sache. Aber es gibt dann auch weitere Parallelen. Zum Beispiel sehen wir zu diesem Familienzwist hier, gibt es dann die Parallele hier mit einem Familienzwist, wo er den Herrn darauf hinweist, er soll doch bitte das Erbe teilen, weil es da Streit gibt in der Familie. Und der Herr weist das auch ab, genauso wie er den Hinweis von Martha hier abgewiesen hat. Und wir werden dann sehen, hier in diesem Abschnitt geht es darum, dass Leute fordern vom Herrn ein Zeichen. Aber in diesem Abschnitt geht es dann auch um Zeichen, wo der Herr den Vorwurf macht, warum sie die Zeichen der Zeit nicht erkennen können. Und da fordern sie unberechtigterweise ein Wunderzeichen. Also alles schön harmonisch aufgebaut, aber wir gehen mal Schritt für Schritt durch. Jetzt lesen wir den Abschnitt über diesen Widerstand hier. Das haben wir letztes Mal noch nicht behandelt. 11, 14 bis 28, kann uns jemand bitte am Mikrofon vorlesen.
Und er trieb einen Dämon aus und der war stumm. Es geschah aber, nachdem der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme und die Volksmenge verwunderte sich. Aber etliche von ihnen sprachen, durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Und andere versuchten ihn und verlangten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Er aber, da er ihre Gedanken kannte, sprach zu ihnen, jedes Reich, das mir selbst uneins ist, wird verwüstet, und ein Haus, das gegen sich selbst ist, fällt. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst uneins ist, wie kann sein Reich bestehen? Ihr sagt ja, ich treibe die Dämonen durch Beelzebul aus. Wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ, und verteilte seine Beute. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wenn der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Gegenden und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er: Ich will zurückkehren in mein Haus, aus dem ich weggegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er selbst, und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird der letzte Zustand dieses Menschen schlimmer als der erste. Es geschah aber, als er dies redete, da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm: Glückselig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen hast. Er aber sprach: Glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren.
Noch weiter? Danke, bis dahin zunächst. Wir haben letztes Mal schon gesehen, in diesem Abschnitt, wo oberste Priorität ist, der Herr sagt, eines tut Not. Da ging es darum, dass Maria eben zu den Füßen des Herrn saß und ihm zuhörte und von ihm lernte. Da geht es also um das Thema, Jesus Christus spricht. Und danach kommt eben dieser Abschnitt, wo es ums Gebet geht. Da geht es um das Thema, wir sprechen. Ja, Gott spricht zu uns und dann wir sollen zu ihm sprechen. Und jetzt im dritten Abschnitt, da geht es um einen, der kann gar nicht sprechen. Der ist stumm. Und diese Stummheit ist bewirkt von Satan. Denn das war ein Besessener. Also, hier haben wir gleich das Thema, was sind Hindernisse, dass wir überhaupt zu Gott sprechen können? Als Antwort auf sein Wort. Satan will uns daran hindern. Nun, dieses Zeichen ist sehr außergewöhnlich. In der rabbinischen Literatur, im Talmud, werden Anweisungen gegeben, wie man Dämonen austreiben soll. Und da sieht man die rabbinische Ansicht, man müsse zuerst den Namen des Dämonen fragen. Und erst dann könnte man den Namen nennend dem Dämon gebieten, auszufahren. Nun haben die Rabbiner aber ein Problem gehabt. Und wenn ein Besessener stumm ist, was kann man dann? Ja, dann geht gar nichts. Niemand kann einen stummen Dämon austreiben. Und wer kann es dann noch? Nur noch der Messias. Und das wird in dem Sinn nicht bestätigt im Neuen Testament. Der Herr Jesus hat ja normalerweise nie den Namen gefragt, wenn er ausgetrieben hat. Wir haben eine Ausnahme bei dem Gadarener, wo der Herr fragt, was ist dein Name? Und er sagt Legion, denn es waren viele. Aber eben diese Überzeugung war da, einen stummen Dämon, da kann wirklich niemand etwas tun. Und dass das wirklich etwas ganz Besonderes ist, das sehen wir auch aus Markus 8. Dort haben wir eine andere Geschichte, wo ein Vater seinen besessenen Sohn zu den Jüngern bringt. Und die können den Dämon nicht austreiben. Der Herr macht es danach, treibt ihn aus. Aber die Jünger wollen dann wissen, warum haben wir das nicht gekonnt? Es war Unglaube in ihrem Fall, aber noch mehr. Markus 9, also diese Geschichte beginnt ab Vers 14 und jetzt lesen wir einfach im Anschluss daran Verse 28 und 29. Bitte, Heinz. Markus 9, 28.
Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten.
Ja, also hier sagt der Herr tatsächlich, diese Art ist ganz speziell. Also da ist wirklich etwas dran. Ein stummer Besessener ist etwas ganz Spezielles. Und nun haben wir also hier den Fall, der Herr treibt den Dämon aus und Lukas schreibt, dass dann der Stumme redete. Sehen wir, als der Widerstand von Satan gebrochen ist, kann dieser Stumme jetzt auch sprechen. Und das war natürlich für die Volksmenge überwältigend. Darum heißt es in Vers 14 am Schluss, und die Volksmengen verwunderten sich. In der Parallelstelle in Matthäus 12, da sagt die Volksmenge in ihrer Verwunderung, das ist doch nicht der Sohn Davids. Können wir das kurz mal aufschlagen? Matthäus 12. Vers 23, und alle die Volksmengen erstaunten, und Matthäus fügt noch hinzu, und sprachen, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Sohn Davids, Ben David, ist ein Titel des Messias. Also die Volksmenge hat sofort reagiert. Ja, aber eigentlich müsste dieser Mann der Messias sein, wenn er das kann. Ja, Christoph? Eben, das ist eine rabbinische Behauptung. Darum habe ich gesagt, das wird durch die Bibel nicht bestätigt. Ja? Dass man den Namen wissen müsste, um dann gebieten zu können. Und ich habe auch gesagt, eben der Herr hat das selber nicht gemacht, außer in einem Fall wird das so berichtet, bei dem besessenen Gadarener. Also man muss unterscheiden zwischen Dingen, die man in der rabbinischen Literatur liest, ja, und was an diesen Ansichten richtig ist und was nicht. Und mir war jetzt einfach wichtig, darauf hinzuweisen, dass in Klava einen stummen Besessenen kann niemand, da kann niemand helfen, außer der Messias. Und dann zweitens, aufgrund von Markus 9 sehen wir, dass tatsächlich da etwas ganz Besonderes vorliegt. Der Herr sagt, diese Art ist ganz besonders hartnäckig. Diese Art kann nicht ausfahren als nur durch Gebet und Fasten. Also, der Punkt, worauf ich hinaus wollte, ist, dass die damals realisiert haben, das muss der Messias sein. Aufgrund dieses Zeichens. Aber es geht ja hier um das Thema Widerstand. Die Führerschaft des jüdischen Volkes da vertreten, die sagen, nein, er macht das durch die Kraft von Satan. Beelzebul ist ein Name für den Satan. Beelzebul, den Fürsten der Dämonen. Durch seine Kraft würde er das tun. Also wieder besseres Wissen. Sie wollen einfach um keinen Preis akzeptieren, er ist der Messias. Sagen sie, nein, das ist der Teufel, der es macht. Und dann widerlegt der Herr Jesus ganz logisch, warum diese Argumentation widersinnig ist. Und zwar sagt er erstens, dass jedes Königreich, das in sich selber gespalten ist, das geht unter. Das kann nicht bestehen. Und darum, wenn das Reich, das Königreich der Schlange, das Königreich des Satans, wenn das in sich gespalten wäre, dann könnte es ja gar nicht mehr bestehen. Also es ist unmöglich, dass er quasi das Reich Satans zerstört und dann soll das Werk des Satans sein. Es ist völlig widersinnig. Aber der Herr gibt dann noch ein zweites Argument. Haben wir das gesehen? Noch vorher. Vers 19. Liest du nochmals eins?
Wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein.
Ja, eure Söhne, das sind also die Söhne der Pharisäer. Das heißt, die Pharisäer, die auch Exorzismus praktiziert haben, Dämonenaustreibung. Und jetzt ganz abgesehen davon, ob die das konnten oder nicht, aber die Pharisäer, die Gesetzesgelehrten waren der Überzeugung, die können das. Die können also dem Satan gebieten und er geht. Und nun, der Herr macht jetzt aber eine Dämonenaustreibung, wo sie selber zugeben, das könnten unsere Leute nicht. Pharisäersöhne könnten das nicht. Ja, dann sagt der Herr, seht ihr, wie ihr mit in eurer Überlegung mit zwei Maßstäben messt. Und darum werden einmal diese Exorzisten, die werden euch einmal als Belastungszeugen im letzten Gericht gegenübertreten. Also im letzten Gericht wird Gott Belastungszeugen aufrufen. Das sehen wir übrigens auch gerade schon im nächsten Abschnitt. Wenn du, Heinz, uns mal noch weiterlesen könntest in 11,29, mal bis Vers 32.
Als aber die Volksmenge sich haufenweise herzudrängte, fing er an zu sagen, dies ist ein böses Geschlecht. Es fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlechte sein. Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen die Männer dieses Geschlechts und sie verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona.
Ja, also hier haben wir eine Geschichte, die direkt im Anschluss ist an das, was wir jetzt gelesen haben. Denn, nicht wahr, nachdem der Herr dieses außergewöhnliche, man muss sagen messianische Wunderzeichen getan hat, da heißt es ja in 11, Vers 16, andere aber begehrten, um ihn zu versuchen, von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Jetzt wollen die plötzlich nochmals ein Wunderzeichen. Aber dabei war ja dieses Zeichen so außergewöhnlich und so klar. Ich weiß, es gibt Zeichen, die der Herr getan hat, wie Krankenheilungen, Totenauferweckungen. Aber das haben auch Propheten gemacht. Wenn wir denken an Elia und Elisa, sogar bis zur Totenauferstehung. Aber nie ein Fall, wo ein stummer Besessener geheilt wurde. Da findet man kein einziges Beispiel sonst. Und eben die sagen, wir möchten noch mal ein Zeichen. Jetzt haben sie ein so klares Zeichen, das nach ihren eigenen Aussagen deutlich genug wäre, um zu sehen, das ist der Messias. Jetzt wollen sie nochmals eines. Warum? Dieser Wunsch ist einfach eine Ausrede. Weil sie nicht wollen, fordern sie nochmals ein Zeichen. Und auf diese Argumentationsweise muss man achten, dass mit dem können wir auch konfrontiert sein mit Menschen. Es gibt Menschen, die haben Fragen, die wirkliche Fragen sind. Und es gibt dann manche, die stellen Fragen einfach, weil sie absolut nicht wollen. Ja? Ich habe das mal erlebt. Ein Atheist hat mir gesagt, wenn es auf dem Mond eine Tafel gäbe und dort würde quasi etwas ganz Außergewöhnliches aus der modernen Wissenschaft draufstehen und das hätte Gott geschrieben, dann wäre das einsichtig. Wieso sagt er sowas? Ich meine, erreicht der genetische Code in unseren Zellen, der so kompliziert ist, der alles übersteigt, was wir an Komplexität im Computerwesen kennen. Das ist gar nichts dagegen. Das reicht ihm nicht. Aber er möchte irgendeine Tafel auf dem Mond. Ja? Und so auch, ihnen reicht das nicht, wir möchten ein Zeichen. Und der Herr sagt hier, dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Es begehrt ein Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden. Diese Bitte erfüllt der Herr nicht. Und das ist erstaunlich, denn gerade einige Verse vorher hatten wir doch gelesen, in 11, Vers 9, im Zusammenhang mit der Dringlichkeit des Gebets, da sagt der Herr, und ich sage euch, bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Und jetzt ein paar Verse weiter sagt der Herr, es begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden. Ah, das macht eben klar, wenn der Herr sagt, bittet, und es wird euch gegeben werden, meint er das aufrichtige, wahre Bitten. Mit Suchen meint er das aufrichtige Gott suchen, wie es in Jeremia 29 heißt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen. Aber da ist ein Unterschied und darum sagt der Herr, nein. Aber wieso sind wir darauf gekommen? Ich will den Gedanken wieder zurückführen. Es ging ja um die Belastungszeugen. Ja? Und da sagt der Herr, diese Generation, die, obwohl sie ganz klar erkennen kann, dass er der Messias ist, als Ausrede will sie noch ein Zeichen. Sie kriegen kein solches Zeichen. Aber die Königin des Südens, das ist die Königin von Sheba, die wird einmal im Gericht als Belastungszeugin auftreten. Vers 31. Die Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit den Männern dieses Geschlechts und wird sie verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, mehr als Salomo ist hier. Also die Königin von Sheba. Übrigens, Sheba ist nicht Äthiopien. Das ist eine Enttäuschung für alle Äthiopier, die so stolz sind, als sei die Königin von Sheba eben ihre Königin. Äthiopien kommt an anderen Stellen in der Bibel vor. Äthiopien ist schon wichtig in der Bibel. Aber eben Sheba ist Jemen. Das ist der antike Name für Jemen. Die kam also ganz von unten aus der saudischen Halbinsel. Eben, wo das Festland aufhört. Und nachher geht es nur noch zum Südpol. Und die Linie runterzieht. Darum sagt der Herr, sie kam von den Enden der Erde. Das heißt, vom Ende des Festlandes. An dieser Riesenreise durch die saudische Wüste gemacht bis nach Jerusalem. Warum? Um König Salomos Weisheit zu hören. Einen solchen Aufwand. Aber jetzt, inmitten dieser Generation, hier in Lukas 11, steht der Messias selbst. Und die sagen, wir möchten noch ein anderes Zeichen sehen. Und darum wird diese Frau aufstehen im Gericht und die wird sagen, ich hatte viel schlechtere Voraussetzungen. Und ich habe ganz weit weg gewohnt. Und trotzdem bin ich gegangen, um Salomos Weisheit zu hören. Aber diese Leute, die hatten den Messias in ihrer Mitte und haben ihn abgelehnt. Die sind verurteilenswert. So wird sie Belastungszeugin sein. Und darum eben auch diese Pharisäersöhne müssen auftreten und sagen, ja, die haben das geglaubt, dass wir Dämonen austreiben können. Aber in dem Fall, wo der Messias das gemacht haben, haben sie gesagt, das ist das Werk des Teufels. Und so werden die eine Belastung sein. Und der Herr erwähnt noch die Männer von Ninive, Vers 32. Die werden auch mit dieser Generation im Gericht auftreten und werden sagen, zu uns kam Jona. Und wir haben auf seine Predigt hin damals Buße getan. Er hat diese Reise gemacht von 1000 Kilometern und hat gepredigt, in 40 Tagen ist Ninive zerstört. Das war seine Spitzenaussage. Und wir haben Buße getan. Aber die hatten den Messias in ihrer Mitte und haben ihn abgelehnt. Sie sind verurteilenswert. Ja, da wollten zwei was fragen.
Also sind die Söhne der Pharisäer gerecht, wenn sie Belastungszeugen sein können?
Ja. Also ob diese Söhne der Pharisäer gerecht sind, du meinst, ob das jetzt wahre Gläubige sind? Genau. Die Königin von Sheba, die wird also ein Belastungszeuge sein, als eine Person, die geglaubt hat. Aber von den Söhnen der Pharisäer muss man das nicht unbedingt annehmen. Es gibt ja Pharisäer, die sind zum Glauben gekommen. Wie zum Beispiel Nikodemus und auch Saulus von Tarsus. Aber eben offensichtlich werden auch solche, die nicht zum Glauben gekommen sind, werden eine Belastung sein, von der Argumentation her, weil die müssen dann, wenn sie aufgerufen werden, sagen, ja, diese Pharisäer haben uns das zugetraut und hatten kein Problem. Die haben das geglaubt, dass wir Dämonen austreiben können. Aber in dem Fall, wo der Messias das getan hat, was niemand von uns könnte, da haben sie gesagt, das ist das Werk des Teufels. Also dann können auch im Prinzip auch Ungläubige können als Belastungszeugen auftreten. Und das macht das eigentlich schon sehr feierlich. Dieses Gericht vor dem großen weißen Thron nach dem tausendjährigen Reich in Offenbarung 20,11. Und darum, also ich habe das auch schon bewusst gemacht, wenn ich mit jemandem über den Glauben gesprochen habe, so ein spontanes Gespräch, dass ich gesagt habe, auf Wiedersehen. Weil ein Wiedersehen gibt es auf jeden Fall. Wenn nicht in der Herrlichkeit oder eben irgendwo hier auf der Erde, dann eben dort bei diesem letzten Gericht. Und das Erstaunliche ist, die Königin von Sheba, die lebte zur Zeit von König Salomo, also 1000 Jahre vor dieser Generation, die von uns aus gesehen auch vor 2000 Jahren gelebt hat. Aber im Gericht werden all die Generationen einmal zusammen sein. Also die vor 3000 Jahren, mit denen von 2000 Jahren und auch mit uns. Und in 1. Korinther 6 lesen wir noch etwas Weiteres, das sehr erstaunlich ist. Da geht es darum, im Zusammenhang, dass Gläubige in der Gemeinde, Brüder in der Gemeinde, nicht fähig waren, die eigenen Probleme in der Gemeinde anzugehen, gerecht zu beurteilen. Und dann sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 6, Vers 2, könntest du das lesen, Heinz?
Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allen geringsten Dinge zu entscheiden? Wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens?
Und noch Vers 4.
Wenn ihr nun über Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu richten ein, die bei der Gemeinde nichts gelten.
Ja, danke. Also hier wird gesagt, die Heiligen, die Erlösten, werden die Welt richten. Und dieses Richten kann verschiedene Aufgaben beinhalten, aber unter anderem auch die Aufgabe der Belastungszeugen. Da muss man sagen, ja, doch, ich habe diesem Mann eine DVD gegeben, mit einer ganz klaren evangelistischen Botschaft, oder ich habe dieser Frau Jesus unser Schicksal gegeben. Und schon ganz viele sind durch dieses Buch zum Glauben gekommen, aber ja, der hat das abgelehnt. Und so in dieser Art eben werden die Heiligen die Welt richten. Und dann heißt es, und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, die Elberfelder hat dort die Fußnote, vor oder unter euch, das heißt in eurem Beisein. Da werden alle in dieser Gerichtssitzung mit dabei sein, da sitzen. Und dann kommt der Aufruf und da muss man aufstehen und aussagen. Und sogar Engel werden einmal gerichtet werden. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Also unglaubliche Würde, die den Erlösten hier zugestanden wird. Jemand wollte noch was fragen? Ja?
Ich hoffe, ich kann es gut formulieren. Jetzt sollen wir unsere Feinde lieben. Wir sollen sanftmütig sein und absolut Gewalt ablehnen. Und wenn wir dann in der Herrlichkeit aber richten, ja, dann ist da eigentlich eine Wende. Dann haben wir eine andere Sicht auf die Gottlos. Und ich verstehe nicht ganz, ich frage mich einfach, wie kann in mir diese Wende kommen, dass ich jetzt den Gottlosen verurteile und vorher sollte ich ihn lieben.
Gut, also ich versuche zu wiederholen für die auf dem Livestream, die es nicht gehört haben. Die Frage, wir müssen unsere Feinde lieben, sollen unsere Feinde lieben. Und wenn es einmal zu diesem Schlussgericht kommt, dann nehmen wir eine ganz andere Haltung ein. Und wie kann man das zusammenbringen? Wie kann es zu dieser Wende kommen? Kann ich das so richtig zusammengefasst? Gut, jetzt eine Stelle aus Offenbarung 6. Und man muss sich im Klaren sein, das steht im Neuen Testament. Also in diesem Neuen Testament, wo der Herr Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, sagt, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen und so weiter. Da steht in Offenbarung 5, Verse 9 bis 10.
Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie...
Verzeihung, ich habe 6, Vers 9 gemeint.
Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen?
Gleich nach Vers 11.
Und jeden von ihnen wurden weiße Kleider gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten.
Ja, also im Neuen Testament ein Gebet um Rache. Bis wann richtest und rächst du nicht unser Blut? Wie ist das möglich? Nun, der Wendepunkt wird die Entrückung der Gemeinde sein. Wir haben in der heutigen Epoche die Gnadenzeit, die wird genannt in 2. Korinther 6. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Das ist die Gnadenzeit, aber auf die Gnadenzeit wird die Gerichtszeit folgen. Und zwar nach der Entrückung werden diese Siegel und dann Posaunen und Schalengerichte der Offenbarung über die Erde hereinbrechen. Und dann wird nicht mehr Gnadenzeit sein, sondern die Zeit des Gerichts. Und dort wird diese Wende geschehen. Dass dann, wenn Gott eben den Menschen keine Gnade mehr gibt, sondern das Gericht bringt, werden die Gläubigen auch dieser Gerechtigkeit Gottes zustimmen. Aber man muss sich das gar nicht emotional jetzt versuchen vorzustellen. Das wäre auch nicht richtig, weil der Heilige Geist wirkt in den Herzen der Gläubigen nie Gedanken der Rache, sondern der Vergebung, der Versöhnung. Das wirkt er. Wenn Rache aufkommt, dann ist es aus unserer sündigen Natur heraus, aus dem Fleisch. Aber der Heilige Geist wirkt das nicht. Aber wenn die Entrückung geschehen ist und die Zeit sich ändern wird, dann wird der Heilige Geist auch in den Erlösten diese Überzeugung und Gewissheit, dass dieses Gericht gerecht ist, wirken. Und dazu noch eine Stelle aus Jesaja. Sehr eindrücklich. Und zwar Kapitel 26. Vers 9, da geht es um die Zeit nach der Entrückung. Der gläubige Überrest aus Israel, der dann zum Glauben kommt, spricht hier in Vers 9. Ja.
Meine Seele verlangt nach dir in der Nacht, ja, mein Geist in mir sucht dich. Denn sobald dein Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wird dem Gottlosen Gnade erwiesen, so lernt er nicht Gerechtigkeit. In dem Land, wo Ordnung herrscht, handelt er verkehrt und sieht nicht die Majestät des Herrn.
Danke, bis dahin. Also, wenn diese Zeit nach der Entrückung kommt, dann gilt, denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdkreises. Das könnte man so über Offenbarung ab Kapitel 4 schreiben. Und da haben wir nämlich diese zukünftige Zeit der Gerichte beschrieben. Und dann wird erklärt in Vers 10, eben wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Und das ist etwas Trauriges, wenn man das erlebt heute in der Gnadenzeit, wenn man Gottes Gnade und Liebe vorstellt und wie Menschen das von sich weisen können oder sogar darauf herumtrampeln können. Aber dann wird diese Aussage für sie dann zutreffen, wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Aber nebenbei gesagt, zeigt das auch, wie wichtig es ist, dass man biblisch, heilsgeschichtlich verschiedene Zeitabschnitten unterscheidet. Und es gibt Christen, die fast wie eine automatische Reaktion, sobald man spricht über Zeitalter, kommt eine Ablehnung. Nein, das ist falsch, das ist Dispensationalismus. Ja bitte, die Bibel macht diese Unterscheidungen. Und es gibt nicht einfach ein altes Testament und ein neues Testament. Warum haben wir im Alten Testament die Zeit des Gesetzes, wo Gerechtigkeit im Vordergrund stand und auch Bestrafung für Ungerechtigkeit? Aber wir haben im Alten Testament auch eine Zeit vor dem Gesetz, wo es anders war. Und darum sieht man zum Beispiel nach dem Auszug aus Ägypten, das Volk Israel hat gemurrt und wieder gemurrt und war unzufrieden. Und Gott hat ihnen Gnade geschenkt, aber sie nicht bestraft. Und dann kam der Bundesschluss am Sinai und dann haben sie gemurrt und immer wieder kam das Gericht. Warum dieser Wechsel? Ja, weil vor dem Gesetz war eine Art Gnadenzeit und das Gesetz war eine Zeit eben der Gerechtigkeit und des Gerichtes. Aber diese Zeit ging nach Römer 10 bis Vers 4 bis auf Christus und zwar bis auf seinen Tod am Kreuz. Also den Fluch des Gesetzes auf sich nahm, Galater 3, Vers 13. Und jetzt haben wir die Zeit der Gnade, aber die geht eben auch nicht immer, und das Neue Testament zeigt, es kommt eine Zeit, wo gerechterweise gebetet wird, bis wann richtest und rächst du nicht. Also man muss diese Unterscheidungen machen, sonst bringt man ein totales Durcheinander. Und damit wird übrigens auch klar, dass die Zeit der Siegel nicht mehr die Zeit der Gemeinde ist. Denn die Gemeinde ist gekennzeichnet eben durch die Zeit der Gnade und auch durch das Evangelium der Gnade. Aber nach der Entrückung, wenn Israel das Zeugnis übernehmen wird, dann wird auch wieder dieses Gericht und die Gerechtigkeit Gottes besonders im Vordergrund stehen. Ja gut, wir gehen zurück zu Lukas 11. Und zwar sagt der Herr Jesus eben, eure eigenen Exorzisten werden aufstehen und eure Richter sein. Und dann sagt er etwas ganz Interessantes in Vers 20. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Dieser Ausdruck Finger Gottes. An welche Stelle könnt ihr es einen erinnern? Wie? Die Hand, die an der Wand geschrieben hat, ja. Aber schlagen wir mal auf bei der dritten Plage in Ägypten. 2. Mose 8. Die erste Plage wurde imitiert von den Zauberern des Pharao. Wasser wird zu Blut. Und auch die zweite Plage, diese verheerende Vermehrung von Fröschen, das können die auch imitieren. Aber dann bei der dritten Plage, da werden aus Staub, aus wirklich toter Materie, werden lebendige Wesen, Insekten. Und dann lesen wir in 2. Mose 8, Vers 15. Je nach Bibelausgabe ist es 19. Liest du eins?
Da sprachen die Zauberer zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Aber das Herz des Pharao war verstockt, so dass er nicht auf sie hörte, wie der Herr es gesagt hatte.
Ja, und gerade davor, in Vers 14, kannst du noch dazu lesen.
Die Zauberer aber versuchten mit ihren Zauberkünsten auch Mücken, hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Und die Mücken kamen über die Menschen und das Vieh.
Ja, das können sie nicht. Aus dem Tod Leben zu erwecken, das kann Satan nicht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Übrigens auch in der Biologie, also in der atheistischen geprägten Biologie, ist man der Meinung, man muss nur die richtigen chemischen Ketten beieinander haben und dann entsteht Leben. Ja. Und bis heute, niemandem ist es gelungen, auch nur einen lebenden Einzeller entstehen zu lassen aus Nichtleben. Ich meine, in der Biologie und auch in der Kunst, jetzt die Genetik von Lebewesen zu verändern, arbeitet man immer mit bestehendem Leben. Aber aus Nichtleben Leben zu schaffen, unmöglich. Und es wird auch nicht möglich sein in der Zukunft. Also, weil Satan das nicht kann. Das ist etwas, das allein Gottes Ehre ist. Und darum diese Zauber anerkennen, das ist der Finger Gottes. Da ist jetzt etwas erreicht, da können wir gar nicht mithalten. Die haben hier erkannt, dieser Gott steht über allen Göttern Ägyptens. Denn sie standen in Verbindung mit den Dämonen, die hinter den Göttern Ägyptens standen. Und die konnten ihnen eine gewisse Macht geben, aber dort ging es nicht weiter. Und darum sagen sie, das ist der Finger Gottes. Und gerade auch bei diesem Zeichen, das niemand sonst konnte, als nur der Herr, da sagt der Herr, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Jetzt ist klar, das ist der Messias unter euch. Der König ist da. Ja, Elia?
Du hast gesagt, dass Satan nicht alles kann. Jetzt hier im Kapitel 11 macht Jesus auch klar, dass er nicht Dämonen austreiben kann, weil sonst das Reich uneins ist.
Ja.
Wie versteht man dann, wenn Jesus sagt, in der Endzeit werden Leute in meinem Namen Dämonen austreiben, aber er sagt zu ihm, ich kenne euch nicht. Treiben die dann in Jesu Kräften die Dämonen aus, obwohl sie Jesus nicht kennen?
Ach so, also wie ist das möglich, wenn der Herr sagt, Satan würde ja nie Dämonen austreiben, warum sagt dann der Herr in Matthäus 7 von solchen Menschen, die er ablehnen wird und die sagen, wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Habe ich es korrekt wiedergegeben? Also, schlagen wir auf Matthäus 7, Vers 24, was sage ich, 24, Vers 21.
Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, ihr Gesetzlosen.
Ja, danke. Also hier werden die im Gericht sagen, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Und der Herr sagt, ihr habt nie zu mir gehört. Ich habe euch nie gekannt. Nun, hier wird nicht gesagt, dass sie tatsächlich Dämonen ausgetrieben haben, sondern sie sagen, wir haben das gemacht, und zwar in deinem Namen. Wir haben im Namen Jesu Dämonen ausgetrieben. Wir haben im Namen Jesu prophetisch geredet und im Namen Jesu viele Wunderwerke getan. Und diese Stelle zeigt, da wird es Menschen einmal geben im Gericht, die wird der Herr ablehnen und sagen, ihr seid nie auf meiner Seite gewesen. Und zwar nicht nur einige, es heißt in Vers 22, viele werden an jedem Tag zu mir sagen. Das ist schon echt schockierend. Jedes Mal, wenn ich das lese, bin ich neu schockiert. Viele. Aber eben, es wird hier nicht gesagt, die hätten tatsächlich Dämonen ausgetrieben. Und man muss zum Beispiel wissen, auch in der katholischen Theologie spielt Exorzismus eine riesige Rolle. Und da gibt es so spezielle Exorzisten, Priester, die treiben aus, zum Beispiel mit Weihwasser. Also da wird Weihwasser auf den Besessenen getan und dann schreit die Person und, und so weiter. Und dann kommt er aber dann wieder zu einer nächsten Sitzung, immer wieder, das ist das Typische, dass er nicht einmal gebrochen ist, sondern immer wieder. Und gibt es solche Manifestationen, die schreien herum und wälzen sich, je nachdem, am Boden. Und dann sagt der Dämon, wenn du ein Kruzifix über mich halten würdest, das halte ich nicht mehr, das halte ich nicht aus. Und dann nimmt der Priester ein Kruzifix. Und dann gibt es vielleicht eine Beruhigung. Und das bestärkt ihn, aha, unsere Lehre, dass Kruzifixe eine Macht haben, das wirkt. Oder eben auch das mit dem Weihwasser. Und so werden sie eigentlich zur Beute des Okkultismus. Was da getrieben wird, ist nämlich nochmals Okkultismus. Und so kann also Dämonenaustreibung kann in Wirklichkeit ein Spiel sein. Und gerade das Typische ist, wenn die Leute immer wieder in die Seelsorge kommen müssen. Ja? Die sind dann gar nicht wirklich frei. Aber da hat der Herr ausgetrieben und eben die Freiheit war so völlig klar. Und das war ein Mensch, der eben nicht mehr gesprochen hat und jetzt kann er plötzlich wieder sprechen. Ja, Camilla?
Satan kann ja nicht Leben aus den Toten auferstehen lassen. Wie ist es dann bei Offenbarung 13, wo der Antichrist wird natürlich verletzt?
Ah, Offenbarung 13, gut, dass du das erwähnst. Das ist für manche auch eine aktuelle Frage. Und zwar wird ja dort das Tier beschrieben mit 10 Hörnern und 7 Köpfen. Offenbarung 13, Vers 1, das aus dem Meer heraufkommt. Und dann heißt es dort, Vers 3, und ich sah einen von seinen Köpfen wie zu Tode geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde verwunderte sich über das Tier. Nun, dieses Tier ist ja eine symbolische Beschreibung des Römischen Reiches. Schon in Daniel 7, wo es um die 4 Weltreiche geht, Babylonien, Medo-Persien, Griechenland, das vierte Tier, das ist das Tier mit den 10 Hörnern, das ist das Römische Reich. Und in Offenbarung 13 wird das Römische Reich der Endzeit beschrieben, also das wiedervereinigte Europa. Und zwar hier in Offenbarung 13 beschrieben als personifiziert in einer Person. Also der kommende Diktator wird hier beschrieben und wird das Tier genannt. Jetzt stellt sich zunächst mal die Frage, ja, wie geht das? Das Tier, ist das ein Reich oder ist das eine Person? Also in Daniel 7 ist ganz klar, es ist ein Reich. Und hier steht im Vordergrund, es ist eine Person. Ja, wie geht das? Louis XIV hat uns das vorgezeigt. Er sagte, l'État, c'est moi. Der Staat bin ich. Also dieser kommende Diktator wird das Römische Reich in seiner Person personifizieren. Und dieses Reich wird eben beschrieben wie ein Drache, kann man sagen, mit 7 Köpfen. Und ein Kopf ist getötet, aber nicht das ganze Tier. Also so ähnlich wie bei der Hydra, ja? Aber das ist Sage. Ein Kopf wird abgeschlagen und dann kommen 7 andere. Aber das Tier ist noch nicht tot. Aber hier ist es auch so, ein Kopf ist getötet. Aber das Tier selber lebt immer noch. Aber ein Kopf hat eine Todeswunde. Und darum kann man das also nicht beziehen auf die Person, dass der kommende Diktator sterben würde und dann tatsächlich auferstehen würde. Und eben Es entspricht auch diesem Grundsatz, dass Satan nicht aus dem Tod Leben erwecken kann. Das ist der Finger Gottes. Und damit wird in Lukas 11, gehen wir zurück, deutlich, der Messias ist da und das Reich Gottes ist damit hier erschienen unter den Menschen. Und dann sagt der Herr, gleichnishaft, Vers 21, wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, ist seine Habe in Frieden. Wer ist der Starke hier? Satan, ja. Er wacht über sein Reich. Und hier wird das jetzt genannt sein Hof. Ein anderes Bild, ja? Aber es geht um das Reich Satans. Hier ein Hof. Ein starker. Und in diesem Hof gibt es Frieden. Ja? Das ist so der Friede der Sprachlosen. Ja? Dieser Besessene war stumm. War sehr, sehr ruhig um den herum. Und, aber das ist das, was wir auch nennen, ein Gefängnisfrieden. So kann der Satan quasi einen Gefängnisfrieden bewirken. Aber jetzt kommt ein Stärkerer, Vers 22, das ist der Jesus, der Messias. Wenn ein Stärkerer über ihn kommt, ihn besiegt, nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute teilt er aus. Also der Herr Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Können wir das kurz aufschlagen? 1. Johannes. Drei. Vers 8, ja, danke.
Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre.
Ja. Und dann lies noch dazu aus Hebräer 2. Und zwar Vers 14.
Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich der Teufel, und all diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden.
Jawohl, also auch hier wird klar gemacht, dass der Herr Jesus dann schließlich durch seinen Tod am Kreuz den Satan zunichte gemacht hat. Der Satan hatte die Macht des Todes, übrigens nicht die Macht des Lebens. Die Macht des Todes. Kaputt machen, das kann er. Er ist auch der Menschenmörder von Anfang an. Johannes 8, Vers 44. Aber dann, eben der Jesus macht ihn zunichte, und zwar durch den Tod macht er den zunichte, der die Macht des Todes hatte, das ist den Teufel. Das ist also genau wie in der Geschichte von David und Goliath. David, von dem der Messias abstammen sollte, der Sohn Davids. David hat mit dem Stein Goliath getroffen an der Stirn. Der kommt zu Fall, der war aber noch nicht tot. Dann, das muss man genau nachlesen in 1. Samuel 17, da nimmt er Goliaths Riesenschwert und schlägt ihm den Kopf ab. Und dann war er tot. Aber wichtig, durch die eigene Waffe, durch das Schwert Goliaths, wird Goliath besiegt. Und so hat der Herr Jesus genau das Schwert, das ein Bild ist des Todes, durch den Tod hat er den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hatte. Das ist ein Teufel. Und befreite alle, die in Todesfurcht der Sklaverei verfallen waren, wie damals bei David. Wir waren ja beim Tal Ela, auf der einen Seite die Israeliten, auf der anderen die Philister, und dazwischen war Goliath, der Zwischenkämpfer. Und sobald er besiegt war, wurde Israel, das völlig gefangen war in Todesfurcht vor diesem Mann, die beginnen zu jubeln und wurden so befreit. Also eine wunderbare Parallele von diesem gewaltigen Sieg, diese große Erlösung durch das Kreuz. Und so wird also hier von dem Herrn Jesus vorgestellt, der Stärkere kommt, besiegt ihn, nimmt die Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute teilt er aus. Jetzt, wenn wir dazu noch etwas aufschlagen aus Kolosser 2. Da setzen wir dem noch eine Krone auf. Kolosser 2, Vers 14. Nachdem gesagt wird, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat.
Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sich sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben.
Danke. Also, hier wird gesagt, die Fürstentümer und die Gewalten, das sind Namen für Engelfürsten, eben satanische Engelfürsten. Von da heißt es, als er die Fürstentümer und die Gewalten wörtlich ausgezogen, Heinz, du hast gelesen, entwaffnet, und das stimmt, aber gemeint ist eben, dass die ganze Waffenrüstung ausgezogen wird. So geschieht die völlige Entwaffnung. Alles weg. Und dann, die Elberfelder hat es noch ein bisschen stärker übersetzt, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Das ist der Triumph des Gekreuzigten. Und seither sind wir Menschen, die im Triumphzug umherziehen. Können wir das kurz aufschlagen? 2. Korinther 2. Vers 14. Heinz.
Gott aber sei Dank, der uns allezeit in Christus triumphieren lässt und der Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden, und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben.
Danke. Es ist in der Elberfelder CSV, beziehungsweise in der alten Elberfelder, noch stärker übersetzt, Vers 14, und zwar: Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt. Bei dir hat es geheißen, der uns triumphieren lässt, nicht wahr? Aber noch stärker, triumphieren heißt einfach, man ist siegesgewiss, aber im Triumphzug umherführen. Das bedeutet Folgendes, hier wird die Analogie gemacht zu den Triumphzügen der Römer. Wenn ein römischer General einen gewaltigen Sieg errungen hat und dann mit der ganzen Kriegsbeute nach Rom kam, da hat er zusammen mit seinen Angehörigen, die dann in Ehrenrängen mit dabei waren vorne, hat er einen Triumphzug gemacht durch die Straßen Roms. Und so sei das, sagt der Apostel Paulus, dass Gott uns im Triumphzug umherführt in Christus. Wir sind also quasi auf der Seite des Siegers, der Stärkere, der den Satan besiegt hat. Und jetzt teilen wir diesen Triumph und werden umhergeführt. Und was meint Paulus mit diesem Herumführen? Er spricht im Zusammenhang von seinen Reisen, auf denen er das Evangelium verkündigt. Also wenn wir herumgehen und das Evangelium verbreiten, das ist quasi ein Herumgehen im Triumphzug. Gibt uns natürlich eine ganz andere Sicht aufs christliche Leben. Also auch wenn man eben Traktate verteilen geht oder was man immer macht oder Vortragsreisen, das muss man sehen als ein Triumphzug. Und dann wird gesagt, an jedem Ort wird seine Erkenntnis offenbart, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi, denen, die errettet werden, und in denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tod, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und das war bei den Römern üblich. Die haben beim Triumphzug dann wohlriechende Gewürze, Kräuter verbrannt. Also ein Triumphzug war verbunden mit diesem Wohlgeruch. Aber unter den Kriegsgefangenen bedeutete dieser Geruch das bevorstehende Ende, der Tod. Denn gewisse wurden hingerichtet und gewisse, die wurden je nachdem sogar freigelassen. Je nachdem, was da eben mutwillig vielleicht entschieden wurde bei den Römern. Aber hier wird das angewandt wir das Evangelium verkündigen, ist das für die Menschen, die das Evangelium ablehnen, ist dieser Wohlgeruch Christi, den wir verbreiten, ist ein Geruch des Todes. Vom Tode zum Tode. Die sind schon geistlich tot und der ewige Tod wird folgen. Aber für solche, die eben glauben, ist es ein Geruch zum Leben. Und die kommen zum ewigen Leben. Also sehr, sehr eindrücklich, was hier vorgestellt wird. Und das eben im Zusammenhang mit Lukas 11, nimmt die Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute teilt er aus. Nun, alle Menschen sind nach der Bibel in der Gewalt Satans. So wird es uns auch vorgestellt in Epheser 2, wie der Fürst der Gewalt der Luft, der Teufel, in den Menschen wirkt und sie beherrscht. Aber jeder, der zum Glauben kommt an den Herrn Jesus, ist einer, den der Herr Jesus eben für sich aus der Gefangenschaft geholt hat, aber quasi als Feldherr beansprucht er sie jetzt. Und so ist das auch im Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg passiert, nicht wahr? Da haben, sagen wir, die Japaner Kriegsgefangene gehabt. Und dann, wenn die Alliierten die Japaner besiegt haben, dann haben sie natürlich auch gerade ihre Kriegsgefangenen, haben sie auch noch gefangen genommen. Aber das bedeutet, diese Gefangenschaft bedeutet eine Befreiung aus der Kriegsgefangenschaft der Japaner. Und so ist das auch. Der Jesus also hat Satans Reich eben zerstört und die, die an ihn glauben, die hat er gefangen geführt, um ihnen die Freiheit in Christus zu geben. Aber jetzt versteht man endlich, vielleicht endlich, vielleicht war es ja schon längst klar, Epheser 4, Vers 8, aber wir lesen schon ab Vers 7.
Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben, nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle.
Noch weiter? Ja, gerne. Auf Vers 11.
Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen.
Ja, und so weiter. Ich breche ab, weil der Hauptpunkt, den wollen wir jetzt sehen in Vers 8, hinaufgestiegen in die Höhe. Das ist der Jesus, der nach seinem Tod, seiner Auferstehung, in den Himmel gefahren ist. Und von ihm wird dann weiter gesagt, er hat die Gefangenschaft gefangen geführt. Er hat eben Menschen, die in der Gefangenschaft Satans waren, die hat er gefangen genommen. Und jetzt teilt er sie aus, die Beute. Das hatten wir doch hier in Lukas 11. Er verteilt die Beute. Ja, und zwar heißt es hier, und den Menschen Gaben gegeben. Und dann wird erklärt, wenn hier gesagt wird im Psalm 68 prophetisch, er ist hinaufgestiegen, das setzt natürlich voraus, dass er vorher hinabgestiegen ist. In die unteren Örter der Erde, das ist gemeint das Grab. Das ist ein Ausdruck schon in Hesekiel für das Grab, die unteren Örter der Erde. Und dann heißt es, der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist. Und dann Vers 11, und er hat die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten und so weiter. Also, das sind Menschen, die gefangen waren. Zum Beispiel an Petrus, an Johannes, Das waren auch, alles auch Gefangene des Satans, auch ein Paulus. Aber der Herr hat die Gefangenschaft gefangen geführt und jetzt hat er diese Personen der Gemeinde geschenkt. Und darum heißt es, er hat die eingegeben als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer und so weiter. Hier ist interessant, Paulus spricht über das Thema der Gaben, der geistlichen Gaben. Aber wir denken doch normalerweise bei geistlichen Gaben an Begabungen. Ja? Aber hier sind die ganzen Personen die Gaben. Nicht er hat die Gabe des Apostels gegeben. Das wäre auch richtig, könnte man sagen. In 1. Korinther 12 sieht man das so. Aber hier geht es darum, die Person als Apostel gegeben. Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Also man kann sagen, dass die ganze Person ein Geschenk des Herrn Jesus an die Gemeinde ist, um die Gläubigen weiterzubringen und im Glauben wachsen zu lassen. So einfach erklärt. Aber eben, warum haben wir das gelesen? Weil Lukas 11 davon spricht, dass der Stärkere die Beute verteilt. Und das ist genau so geschehen, dass der Herr eben diese Gaben der Gemeinde gegeben hat. Das ist ein Austeilen der Beute. Und jetzt haben wir noch 30 Sekunden. Ja, und dann Vers 24 erklärt der Herr Jesus, wenn jemand von einem Dämon befreit worden ist, dann ist es im Prinzip gefährlich für die Person. Wenn nämlich eine solche Person sich nicht bekehrt, dann ist es quasi nur wie ein geputztes, gereinigtes, geräumtes Haus. Aber der Herr sagt, der unreine Geist, der weggeht, der geht dann, durchzieht dürre Gegenden. Da sieht man übrigens, dass Dämonen, dass die nicht allgegenwärtig sind. Auch Satan ist nicht allgegenwärtig. Er sagt zu Gott in Hiob 1 auf die Frage, woher kommst du vom Umherstreifen auf der Erde? Nur Gott ist allgegenwärtig. Und dann heißt es, sucht Ruhe. Das macht klar, Dämonen, gefallene Engel, sind innerlich ganz unruhig. Und darum machen die auch Menschen ganz unruhig. Ich meine, wenn jemand dämonisch belastet ist, besessen wäre dann noch stärker, da kann man eine ganz furchtbare tiefe Unruhe in diesen Menschen feststellen. Er sucht Ruhe, er findet keine. Und er sucht quasi wie eine Befriedigung wieder, wenn er in einen Menschen hineinfahren kann. Und dann kommt er zurück und sieht, oh, das Haus ist geleert, aber es ist leer. Und dann holt er noch andere, 7 andere, die böser sind als er selbst. Und der Herr sagt, am Schluss wird es noch schlimmer werden. Und das zeigt also, dass es ganz gefährlich ist, wenn eine solche Person sich dann nicht bekehrt, dass es noch viel schlimmer werden kann. Und das ist eigentlich im Prinzip das, was geschehen kann, wenn jemand sich fast bekehrt. Auch das ist eine ganz gefährliche Situation. Können wir noch zum Schluss noch aufschlagen, 2. Petrus 2. Vers 20.
Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesu Christus den Befleckten der Welt entflohen sind, den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste.
Denn Moment, ich unterbreche ganz kurz. Damit es klar ist, dass es hier nicht um Bekehrte geht, sondern um fast Bekehrte. Von diesen Personen heißt es, sie sind entflohen den Befleckungen der Welt. Wodurch? Durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus. Sie haben erkannt, das ist die Wahrheit, das Evangelium. Jesus Christus ist der Retter. Aber der Text sagt nicht, sie haben sich bekehrt, spricht nicht von Wiedergeburt, spricht auch nicht von Kindern Gottes, sondern solche, die es aufgegangen ist. Und die haben gemerkt, ich möchte eigentlich mit dieser Welt nichts mehr zu tun haben. Ja, das ist der richtige Weg. Aber jetzt wenn sie wieder in das Alte verwickelt werden, kann es dann viel schlimmer werden, Vers 21.
Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot.
Sieht man auch hier, erkannt haben. Es geht nur, es geht um die Erkenntnis. Noch weiter, Vers 22, Verzeihung, Heinz.
Doch es ist ihnen ergangen, nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wiederum um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm.
Ja, und darum benutzt Petrus dann zwei Tiere, die nicht koscher sind. Nach 3. Mose 11. Der Hund, also ist nicht ein koscheres Tier geworden, ja, sondern es geht hier um den Hund, der dann plötzlich wieder zurückgeht zu dem, was er vorhin erbrochen hatte und das wieder aufisst, genüsslich. Und die gewaschene Sau, die ist immer noch eine Sau. Ja, ein unkoscheres Tier. Das ist nur eine äußere Sache. Aber die gewaschene Sau, die kehrt wieder zurück zum Wälzen im Dreck. Und so wird hier gezeigt, es ist gefährlich, fast bekehrt zu werden. Und das illustriert der Herr im Fall von dem extremen Fall einer Besessenheit. Und dann am Schluss sagt in diesem Abschnitt noch eine Frau aus der Volksmenge, die Mutter ist überglücklich, die diesen Mann quasi auf die Welt bringen durfte und ihn aufgezogen hat und die Brüste und ihn quasi gestillt hat an ihren Brüsten. Es geht ja um das Thema hier, beurteilen, Prioritäten setzen. Und diese Frau kommt jetzt zu einem anderen Urteil. Die sagt nicht wie die anderen, das war vom Satan. Falsches Urteil. Die sagt, diese Mutter ist überglücklich, dass die den Messias gebären durfte. Und das ist ja nicht grundsätzlich falsch. Aber hier in diesem Abschnitt geht es eben um das, was ganz oben steht. Eines tut Not, ja? Das Wichtigste ist, zu hören. Und da sagt der Herr, ja, viel mehr glückselig, die das Wort Gottes hören und bewahren. Er zeigt, worauf es wirklich ankommt. Es ist nicht, dass man denkt, oh, wäre ich doch Maria gewesen, ja, als Frau. Ja, das ist natürlich etwas ganz Besonderes, dass sie den Messias gebären durften. Und jede jüdische Frau hatte früher den Wunsch, dass sie die Mutter des Messias werden könnte. Aber der Herr sagt, das wirklich Wichtige ist, dass Menschen das Wort Gottes hören und bewahren. Merken wir, jetzt schließt sich der Kreis wieder mit dem Anfang. Hier geht es darum, eines ist Not, dass sie hört. Aber das ist nur die Voraussetzung, hören. Dann muss folgen, das Wort auch bewahren, einhalten. Und darum endet dieser Teil dann mit der Wichtigkeit hören und das Wort Gottes bewahren. Und dann sind wir schon weitergegangen mit dieser Sache mit dem Zeichen und den Belastungszeugen. Und nächstes Mal werden wir dann ab Vers 33 weiterfahren und die ganze Gedankenlinie so der Reihe nach schließlich zu Ende führen.